Ja, herzlich willkommen heute zu Börse at Home am heutigen Montag mit Christoph Leichtweiß. Viele kennen ihn schon. Er ist häufiger Gast bei uns, häufig zum Thema Asset Allocation. Und heute geht es auch darum, und wir besprechen heute das Thema Zinswende, Fragestellungen und Konsequenzen für Ihre Anlagestrategie. Christoph, schön, dass du heute hier bei uns bist. Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der kleine Hinweis: Sie können wie immer Fragen stellen, die wir im Anschluss an den Vortrag, der so an die 20 bis 30 Minuten dauert, gerne beantworten. Die Session wird aufgezeichnet, bei YouTube zur Verfügung gestellt, und wenn Ihnen die Session gefällt, gerne einen Daumen hoch, da freuen wir uns drüber. Also Christoph, herzlich willkommen, Stage is yours.
Ja, Fabienne, herzlichen Dank für die erneute Einladung. Thema heute: Zinswende, Fragestellungen und Konsequenzen für die Anlagestrategie. Leider werden wir nicht alle Themen in 20 Minuten behandeln können. Deswegen ist es auch bewusst gedacht als ein kleiner Parforce-Ritt durch die Themen. Und wir sind natürlich heute zu Gast bei der Deutschen Börse, aber ich möchte doch noch mal die ein oder andere Thematik aufwerfen, die eher die Vermögensplanung insgesamt angeht und wo auch aus meiner persönlichen Perspektive vielleicht klassische Denkansätze, die die letzten 10 bis 15 Jahre galten, warum die vielleicht heute überdacht werden müssen, auch wenn es nicht ganz direkt nur die liquiden Wertpapiere betrifft. Ich denke, was wir sehen, ist eine durchaus respektable Zinswende. Sie sehen hier die Renditen von deutschen Staatsanleihen verschiedener Restlaufzeiten, und wir sehen diesen Abwärtstrend entsprechend auch nach unten, dann auch diese negativen Renditen. Viele von Ihnen waren konfrontiert mit Kontoführungsgebühren, Verwahrentgelten und weiteren neuen Instrumenten, die die Banken eingeführt haben, um entsprechend ihre Erträge auf einem respektablen Niveau zu halten. Und dann sehen Sie eben auch jetzt diesen massiven Zinsanstieg, und da werden sich viele von Ihnen gar nicht mehr daran erinnern können, wann wir das letzte Mal so hohe Zinsen hatten, weil wenn Sie hier zurückblicken, dann sind wir da tendenziell dann doch mindestens eine Dekade zurück. Und wir sehen das auch. Junge Menschen, die bei uns vor 8, 9 Jahren im Büro angefangen haben zu arbeiten, die kennen die Phase von positiven Zinsen gar nicht mehr. Also wirklich ein doch sehr relevantes Thema, dieser Zinsanstieg, auch die Reaktion natürlich der Notenbanken auf die höheren Inflationsraten. Und von daher, ich glaube, wir müssen uns auch klar machen, der Zins ist der wichtigste Preis auch der Volkswirtschaft. Und grundsätzlich ist der Zins zu niedrig, dann kommt es zu Fehlallokationen von Kapital. Und Fehlallokationen von Kapital, ich glaube, die haben wir mannigfaltig gesehen. Wir hatten, ich glaube, die stärkste Entwicklung bei deutschen Immobilien in der betrachteten Geschichte. Wir hatten natürlich auch gesehen, dass sich immer viel mehr Menschen für die Börse, für Aktien interessieren. Neobroker sind aus dem Boden geschossen, und das war so ein bisschen wie bei Tinder. Dann konnte man Bilder kaufen von irgendwelchen rauchenden Affen, die dann als NFTs auch für horrende Summen verkauft worden sind. Und zum Schluss glaubte man ja auch mit der MMT, der Modern Monetary Theory, dass man ja problemlos Geld kreieren kann, und es hat keine negativen Auswirkungen auf die Inflation. Das Ganze hat uns aufgrund einer Kombination von Fakten eingeholt, und ich glaube, der wesentliche Punkt ist der: Wir sind uns, glaube ich, einig, wir hatten eine Nullzinsphase, wir hatten eine Negativzinsphase, und wenn wir davon ausgehen, dass solche Phasen Fehlallokationen von Kapital letztendlich auch provozieren, dann müssen wir uns die Frage stellen, wo sehen wir jetzt schon die Schäden, aber wo sehen wir die Schäden noch nicht, und was heißt das momentan auch natürlich für die Anlagestrategie. Deswegen die wesentlichen Punkte in Kürze: Das eine, Kontoguthaben, lassen Sie die Zinsmarge nicht bei der Bank, das sehen wir gleich. Anleihen, auch ein Thema, was auch hier schon häufiger behandelt wurde, aber wir stellen immer noch fest, dass viele Anleger zu Aktien oder Aktien-ETFs einen ganz guten Bezug haben, zumindest in den letzten Jahren aufgrund der positiven Kursentwicklung. Aber bei Anleihen, da ist noch relativ wenig Wissen vorhanden. Asset Allocation, Aktien sind nicht mehr alternativlos. Tina, der ist No Alternative, wurde abgelöst durch Tara, der A, Reasonable Alternatives. Das möchte ich Ihnen auch zeigen. Und Dann der Blick über den Tellerrand. Wo werden vielleicht die Konsequenzen der Zinswende aktuell noch übersehen und welche Konsequenzen hat das wiederum? Wir springen zunächst rein auf das Thema Kontoguthaben. Etwas trivial, aber wir stellen fest, dass viele private Anleger, aber auch viele betriebliche Anleger, die dann auch durchaus mal zwei oder gar dreistellige Millionenbeträge auf den Konten haben, um auch wirklich hier mal die Dimensionen zu zeigen. Da ist die neue Zinswelt noch nicht angekommen. In vielen Fällen noch unverzinstes Kontoguthaben oder Tagesgeldzinsen, die bei 0,6, vielleicht jetzt neu bei 0,8% liegen. Und von daher schauen wir uns das nochmal an, auch hier, weil die Frage, die häufig kommt, sind Festgelder wieder attraktiv? Ja, auf den ersten Blick sind sie das, aber wir sollten es natürlich auch einordnen. Und wenn wir davon ausgehen, dass wir zumindest aktuell noch in einer Phase steigender Zinsen sind, dann müssen wir natürlich überlegen, macht es Sinn, jetzt schon Festgelder einzugehen? Wenn ja, mit welcher Laufzeit? Da sollten Sie sich nicht von den über die Laufzeit steigenden Zinsen blenden lassen, sondern wirklich überlegen, macht es jetzt schon Sinn, eine längere Laufzeit einzuloggen oder warte ich vielleicht mal auch noch, weil in vielen Fällen bekommen Sie als Anleger auch am Geldmarkt in kurzen Laufzeiten bereits die Zinskonditionen, die Sie bei Festgeldern nur durch eine Zinsbindung behalten. Und auch das noch ein wichtiger Punkt, die Einlagensicherungssysteme der Banksysteme, die sollte man natürlich auch durchaus noch im Blick behalten, weil Sie wissen, Kontoguthaben sind unbesicherte Forderungen gegen eine Bank, also ein Kredit, wiederum besichert natürlich durch die diversen Systeme der Einlagensicherung. Und je nachdem, ob Sie ein privater Anleger sind, ein betrieblicher Anleger, eine Stiftung und welche Volumen Sie bewegen, sehen wir eben auch, dass da die Einlagensicherungssysteme der privaten Banken, die werden hier aktuell angepasst. Auch das etwas, was Sie sehr gut im Internet mal nachvollziehen können. Also einfach mal Einlagensicherung des privaten Bankverbandes mal hier googeln. Gibt es eine sehr schöne Webseite, die das auch erklärt. Und insbesondere für betriebliche Anleger und Anleger unter Ihnen mit einem höheren Kontoguthaben macht der Blick auf jeden Fall mal Sinn, weil Sie wissen, Wertpapiere werden von der Bank nur verwahrt, sind Sondervermögen, sind von der Insolvenz einer Bank nicht betroffen. Kontoguthaben natürlich mit der Einlagensicherung unterlegt, aber die Einlagensicherung basiert natürlich auch darauf, dass es nicht alle Banken gleichzeitig trifft. Von daher, je nach Volumen und Status von Ihrer Person sollte man das Thema betrachten. Insgesamt Liquiditätsmanagement, auch das soll nochmal ein Appell sein, jetzt gar nicht nur vor dem Hintergrund der Zinswende, aber vielleicht zu überlegen, Moment mal, wenn ich auf meine Gelder schaue, welche Gelder brauche ich denn wirklich in den nächsten 12 Monaten? Da ist dann natürlich ein Tagesgeldkonto oder ein Geldmarktfonds oder auch ein börsengehandelter ETF, der auf kurzlaufenden Staatsanleihen oder auch Geldmarktsätzen beruht, die richtige Lösung. Dann davon abgrenzen, was ist denn vielleicht strategische Liquidität? Also Liquidität, die vielleicht erst in 12 Monaten benötigt wird, weil ich eine Sondertilgung vornehmen möchte, weil ich sonstige finanzielle Verbindlichkeiten habe. Und dann natürlich auch die Abgrenzung zur strategischen Kapitalanlage, tendenziell ab 3 Jahren, vielleicht auch in manchen Fällen ab 5 Jahren. Aber da sehen Sie schon, je nachdem, wo Sie da die Liquidität einordnen, haben Sie natürlich einen anderen Anlagehorizont, eine andere Risikotragfähigkeit. Und in einer Welt ohne Zinsen haben viele Anleger das Thema Liquiditätsmanagement so ein bisschen, ja, stiefmütterlich behandelt. Aber in der jetzigen Zinswelt lohnt es sich natürlich und vor allem auch vor dem Hintergrund der Inflationsraten, die wir aktuell sehen, ist natürlich auch die Differenzierung zwischen Liquidität und Kapitalanlage sehr wichtig, weil zumindest mit den aktuellen Inflationsraten ist kein positiver Realzins möglich. Also sprich, die Zinsen liegen immer noch unterhalb der offiziellen Inflationsrate. Aber positiv gesehen, wenn Sie die Inflationserwartungen nehmen, dann kommen wir vielleicht aktuell sogar in ein positives Realzinsszenario. Und daher auch hier nochmal die Motivation, Liquiditätsmanagement heißt nicht unbedingt ein Haushaltsbuch zu führen, sondern sich zu überlegen, Moment mal, welche Teile meines Geldes haben denn welchen Anlagehorizont? Gelder, die Sie in 6 Monaten benötigen, haben eine ganz andere notwendige Charakteristik als Gelder, die Sie vielleicht in 5, 10 oder 15 Jahren benötigen, weil die langfristige Kapitalanlage, die soll Ihren langfristigen Lebensstil auch finanzieren. Und da wird es, das sehen wir gleich noch, auch mit Zinsen alleine nicht ausreichen. Es macht auf jeden Fall Sinn, dass Sie sich einen Überblick verschaffen, um die Angebote von Banken auch einzuordnen. Sind denn 2% auf ein einjähriges Festgeld ein guter Zins, ein schlechter Zins? Absolut gesehen sind natürlich 2% mehr als das Verwahrentgelt noch vor, ja, nicht einmal 12 Monaten. Aber man muss sich natürlich anschauen, wo stehen die Renditen am Kapitalmarkt? Hier beispielsweise mal für deutsche Staatsanleihen, 5-jähriger Laufzeit, für Staatsanleihen der Eurozone als zusammengefassten Unternehmensanleihen mit Investment Grade Rating, aber auch zum Beispiel Hochzinsanleihen. Und diese Verzinsung, die Sie entsprechend finden, da gibt es auch sehr viele Möglichkeiten bei der deutschen Börse und anderen Informationsanbietern im Internet, finden Sie ja sehr schön da eine Übersicht. Auch natürlich die ETFs, die ja wiederum auf Anleiheindizes basieren, da finden Sie bei vielen Anbietern sehr gute tagesgenaue Übersichten zu Restlaufzeiten, Bonitäten, Zinskupon und aktuellen Renditen. Also schauen Sie, dass Sie sich einen Überblick verschaffen, speichern Sie vielleicht auch relevante Links ab, um zu gucken, Moment mal, ist denn jetzt ein Tagesgeldkonto von 0,8% interessant? Weil wir würden es ja vergleichen mit einem beispielhaften Geldmarktfonds. Einfach damit wir hier Äpfel mit Äpfeln vergleichen. Daten sind natürlich vielfältig, auch die Zinsstrukturkurven für Euro-Unternehmensanleihen, die sind natürlich wichtig. Und wie gesagt, da waren wir vor nicht allzu langer Zeit ja selbst bei Unternehmensanleihen mit sehr guter Bonität im negativen Bereich. Jetzt sehen Sie hier für Unternehmensanleihen mit einem Rating von A, wenn Sie jetzt da mal eine 2-jährige Laufzeit nehmen, dann sehen wir jetzt eben hier schon mal die 4% vor dem Komma. Das soll nicht heißen, dass Sie Ihre Zinsanlagen auf den höchsten Zins optimieren sollen, sondern das soll Ihnen sagen, überlegen Sie im Liquiditätsmanagement, welche Fristigkeiten, wie sehen die Zinsstrukturkurven aus, um dann auch einzuordnen können, welcher Zins ist nicht nur absolut interessant, sondern auch relativ interessant, weil sich natürlich in den aktuellen Renditen auch entsprechende Risiken auch ausdrücken. Von daher die Kenntnis, die ist hier auch sehr wichtig. Wie gesagt, viele Daten im Internet auch ganz gut verfügbar. Wir haben hier mal eine beispielhafte Darstellung genommen, ist jetzt schon ein paar Wochen alt, aber das haben wir für einen Firmenkunden eben genommen und da sehen Sie es eben auch. Die Bank hat ein Tagesgeldkonto angeboten von 0,6%. Bei einem Geldmarktfonds, wohlgemerkt des gleichen Institutes, lag die Rendite bei 3,23%. Und kurzlaufende Unternehmensanleihen hier abgebildet über einen ETF, dann bei 4%. Jetzt wissen natürlich die Profis unter Ihnen, Tagesgeld unterliegt der Einlagensicherung. Der Geldmarktfonds ist zwar diversifiziert, unterliegt nicht der Einlagensicherung. Dafür habe ich eine breitere Emittentenstreuung. Und bei kurzlaufenden Unternehmensanleihen, die sogar eine Laufzeit haben, leicht über Geldmarkt. Also sprich hier konkret ungefähr 4 Monate Duration. Und dann sehen Sie schon, wenn man sich das mal grafisch visualisiert, dann sieht man schon, okay, wie sind dann die relativen Unterschiede, was lohnt sich vielleicht in Relation zu meinem operativen Aufwand, auch zu meinen Beträgen, was lohnt sich da und verstehe ich dann entsprechend auch die Chancen und Risiken, die hier drinstehen. Und dann sieht man schon relativ klar, es macht natürlich Sinn, sich zumindest mal mit dem Thema Geldmarktanlagen zu beschäftigen, weil sie eben bei Geldmarktanlagen die Bank überspringen und eben versuchen, am Kapitalmarkt den aktuellen Geldmarktsatz zu realisieren. Aktuell bekommen Banken bei Übernachteinlagen bei der Europäischen Zentralbank 3,5%. Von daher sind natürlich diese 3,5% schon mal eine gewisse Orientierung, um auch Zinsangebote relativ einzuordnen. Aktuell sehen wir das in Europa im Gegensatz zu Anlegern in den USA, wo ja doch viele vom Konto in Staatsanleihen und Geldmarktfonds gewechselt sind. Da sind die Anleger hierzulande noch etwas träger. Natürlich gibt es auch am Markt verfügbare ETFs. Wir haben bewusst auch hier keinen konkreten Anbieter genannt, aber die Daten sind natürlich tagesaktuelle Daten von einem Anbieter. Aber Werbung wollen wir hier nicht machen. Und Sie sehen, dass Sie dann auch tendenziell sehr gut schauen können. Moment, wie sind denn die genannten Charakteristika? Also beispielsweise, wie ist die Effektivverzinsung? Wenn Sie dann die Restlaufzeit noch betrachten, dann sehen Sie hier 0,6 Jahre. Sie haben die Duration. Also wie gesagt, auch hier sehr einfache Möglichkeiten, um auch in Gesprächen mit Ihrer Bank einzuordnen, welches Zinsangebot ist attraktiv, welches ist nicht attraktiv. Und dann zeigt auch die Erfahrung, wenn Sie hier auch darstellen können, dass sie sich auch mal mit den Kapitalmarktrenditen und Geldmarktsätzen beschäftigt haben, dann werden tendenziell auch die Zinsangebote dann doch etwas besser. Also die Informationen sind auf jeden Fall verfügbar. Und das Schöne bei ETFs ist ja auch, die sind sehr einfach über die Börse natürlich auch handelbar. Und noch schöner, sie haben eine tägliche Positionstransparenz. Die Anbieter machen das unterschiedlich gut auf ihren Webseiten, aber wie gesagt, schon mal natürlich ein ganz nettes Thema, weil A, die Handelbarkeit, aber B, die Transparenz und für Sie auch ein relativ guter Maßstab auch zu schauen, Moment, wo liegt denn eigentlich die Verzinsung meiner liquiden Anlagen? Wenn wir dann also zu den Anleihen kommen, dann natürlich auch die Frage, was haben wir hier an Veränderungen? Und ich habe das hier mal auch nochmal mitgebracht, die unterschiedlichen Rollen von Anleihen, das hatten wir schon mal behandelt, deswegen nur ganz kurz. Aber ganz wichtig, kommt aus der Liquiditätsplanung, differenzieren Sie zwischen den Rücklagen. Da geht es einfach darum, einen marktadäquaten Zins gemessen am sicheren Geldmarkt zu verdienen und die Zinsmarge der Bank nicht zu hoch werden zu lassen. Wenn es um Aspekte der Kapitalanlage geht, dann müssen Sie natürlich klar unterscheiden. Sollen meine Anleihen die Quelle sein, um zu rebalancen oder um die Schwankungsbreite in meinem Aktienportfolio zu glätten, dann wollen Sie Anleihen, die keine relevanten Bonitätsrisiken haben, dann sind Sie bei Staatsanleihen oder quasi Staatsanleihen mit einer hohen Liquidität. Also gute Bonität, kurze Restlaufzeit, sprich Duration. Wenn Sie sagen, na Moment mal kurz, und das sehen wir gleich beim nächsten Denkanstoß, naja, Unternehmensanleihen oder Staatsanleihen sind ja momentan auch aus der Renditeperspektive ganz interessant. Also als Ertragsbringer, dann sehen Sie natürlich schon auch, dann möchte ich Prämien für eingegangene Risiken bekommen. Heißt aber natürlich auch, dass Sie nicht einfach in Ihrem Excel-Sheet sagen, ich habe 50% Aktien und 50% Anleihen, sondern Sie müssen überlegen, dass Staatsanleihen beispielsweise kurzlaufend sind ja ganz anders als mittelfristige Unternehmensanleihen. Also beides sind Anleihen, aber ein sehr unterschiedliches Risiko. Ähnlich wie wenn Sie ein Liter Wasser mit einem Liter Wodka vergleichen. Beides ist ein Liter Flüssigkeit, aber die Auswirkungen auf Ihre Stimmung und Ihren Gesundheitszustand am nächsten Tag sind natürlich deutlich unterschiedlich. Von daher macht es Sinn, dass Sie sich überlegen, inwieweit muss ich denn das Konjunkturrisiko, das aus Unternehmensanleihen resultiert, vielleicht auch in meinen wachstumsorientierten Risikotopf in meiner Anlagestrategie integrieren. Und vereinfacht gesprochen kann man hier sagen, naja, vielleicht mal 3% Unternehmensanleihen Investment Grade im Portfolio sind ungefähr wie 1% Aktien. Ist ja natürlich nur eine Daumenregel, die Profis wissen, besonders in Stressphasen verändert sich dieses sogenannte Crisis Beta nochmal. Aber überhaupt mal für Sie der Denkanstoß auf die Schnelle, wenn Sie nicht nur kurzlaufende Staatsanleihen haben, sondern auch Anleihen, die Bonitätsrisiken tragen, dann müssen Sie diese anteilig mit in die Risikoquote Ihres Portfolios, also des wachstumsorientierten Teils hineinrechnen. Also ganz wichtig, sind die Anleihen, will ich die Rücklage optimieren oder will ich meine Kapitalanlage diversifizierter aufstellen? Rücklage hier natürlich auch gedacht, klar, eine deutsche Staatsanleihe, zweimonatiger Laufzeit, ist ja mehr oder weniger das gleiche wie ein ETF, der in kurzlaufende Staatsanleihen investiert, wenn die Restlaufzeit der enthaltenen Anleihen die gleichen sind. Also schauen Sie durch die Verpackungen durch und überlegen, ob das, was Sie im Portfolio sehen, ob diese Charakteristik dem entspricht, was Sie sich vorstellen. Wenn Sie das machen, und zwar ordentlich, dann gibt es auch keine negativen Überraschungen. Und hier das Ganze nochmal auch entsprechend ausgeführt. Aber ich denke, der Mechanismus ist klar. Wir haben es auch mal bewusst nochmal aus der Zinswendephase 2022 eingeblendet. Sie sehen hier ein ETF auf Hochzinsanleihen. Und in dunkelblau sehen Sie den Euro Stoxx 50 und dann sehen Sie, naja, das eine sind Aktien und das andere sind nominell gesprochen Anleihen, aber der Verlust war mit ungefähr 10% zu einem gewissen Zeitpunkt fast identisch. Und wenn Sie dann noch eigentlich Anleihen mit Investment Grade nehmen, wie hier in Türkisblau, dann sehen Sie, obwohl die eine bessere Bonität haben, sind die zu diesem Zeitpunkt sogar mit minus 17% stärker im Minus, was aus der höheren Restlaufzeit kommt. Von daher, der Ansatz soll sein, Zinsmarge nicht bei der Bank lassen, aber überlegen, welche Charakteristika Sie möchten. Was ist die Funktion im Portfolio? Eine Übersicht verschaffen über der Markt verfügbaren Möglichkeiten, aber dann nicht einfach Anleihen als Anleihen sehen, sondern auf Basis der Charakteristik muss die Integration in ihre Anlagestrategie ja individueller erfolgen, nicht einfach nur Aktien und Anleihen als zwei getrennte Körbe sehen. Manche Anleihen gehören sogar eher in den Aktientopf als in den Anleihentopf. Das müssen Sie leider selbst machen, weil die typischen Depotberichte von Banken und die klassischen bunten Kuchen, die Sie sehen, die orientieren sich immer an der Anlageklasse und weniger an dem tatsächlichen Investmentrisiko. Von daher, etwas Zeit muss man da selbst investieren. Asset Allocation, auch das natürlich, wir kommen aus der Zeit, da gab es keinen Zins, es gab keine Opportunitätskosten, wenn man Aktien erworben hat. Also vereinfacht gesprochen, wenn wir uns diese Grafik betrachten, dann sehen Sie hier das umgekehrte Kurs-Gewinn-Verhältnis für den S&P 500. Also wenn Sie ein KGV von ungefähr 20 haben, dann sind es eben 5%. Und in dunkelblau sehen Sie Unternehmensanleihen mit Single-A-Rating, also Investment-Grade, mit einer Laufzeit 5 Jahren, weil 5 Jahre ist ja vielleicht auch so das, was man typischerweise als Aktionär mindestens mitbringen sollte. Und Sie sehen eben in dieser Null- und Niedrigzinsphase, auch speziell dann in diesen beispielhaften fiskal- und geldpolitischen Maßnahmen der Corona-Phase, da sehen Sie diese Riesendifferenz zwischen der Gewinnrendite von Aktien, die man durchaus auch als Indikator für die langfristige zukünftige Wertentwicklung nehmen kann, neben anderen Kennzahlen wie der Free Cashflow Rendite und ähnliches. Und da sehen Sie, diese Differenz war sehr hoch. Das heißt, als Anleger habe ich hier in diesem Beispiel, 1,1% Verzinsung für Unternehmensanleihen aufgegeben, wenn ich in den Aktienmarkt investiert habe. Also meine Opportunitätskosten waren sehr niedrig. Opportunitätskosten bedeutet, ich kann mein Geld nur einmal anlegen. Entweder in die Unternehmensanleihe oder in die Aktie. Wenn die Unternehmensanleihen quasi bei 1% notieren, sind meine Opportunitätskosten, über die die Aktien drüber springen müssen, nicht besonders hoch. Wenn Sie sich jetzt die Entwicklung hier anschauen, dann stellen Sie fest, diese Differenz ist deutlich geringer geworden. Das heißt, die Opportunitätskosten sind deutlich höher. Und von daher darf es nicht verwundern, wenn Sie momentan an vielen Stellen lesen, dass speziell auch institutionelle Investoren auch überlegen, ihre sogenannte strategische Asset Allocation, also ihre grundsätzlich über 5 oder 10 Jahre nach vorne gerichtete Perspektive, auch etwas anzupassen, vielleicht auch Aktienquoten aus dem Übergewicht eher wieder in die Neutralposition zu schieben, weil eben Anleihen wieder heute deutlich mehr notieren. Klar, die Rendite bei Anleihen ist begrenzt. Sie können immer nur die Einkaufsrendite verdienen, aber viele nominell denkende Anleger wie Versicherungen, Pensionskassen und Pensionsfonds, für die ist das natürlich ein interessantes Thema, bedeutet aber insgesamt auch, dass viele Investoren natürlich Überlegungen anstellen und sagen, wie wird denn jetzt mein Risiko bezahlt? Will ich noch in der Eigenkapitalgeberposition sein? Will ich vielleicht eher in die Fremdkapitalgeberposition, weil die Fremdkapitalgeber natürlich auch vor dem Eigenkapitalgeber, eben dem Aktionär, befriedigt werden. Ne? Wenn Sie sich die Kaskade vorstellen, zuerst müssen die Lieferanten, die Mitarbeiter, das Finanzamt, die Sozialkassen bedient werden und erst am Schluss kann natürlich der Eigenkapitalgeber über Dividenden, Thesaurierungen oder Aktienrückkäufe partizipieren. Von daher, ich glaube, dieses Thema wird uns noch beschäftigen und da sind viele Anleger aktuell auch noch dabei zu überlegen, welche Konsequenzen hat das eigentlich. Und das trifft natürlich nicht nur die Überlegung, was heißt das jetzt für meine Aktienanleihenquote. Das heißt auch bei vielen Investoren in der Niedrigzinsphase hat man Zinsersatzstrategien gesucht. Beispielsweise sehr defensive Hedgefondsstrategien, die mit viel Mühe und Aufwand dann vielleicht auch auf 2,5-3% Rendite gekommen sind. Das macht heute natürlich im Umfeld von 5% bei 2-jährigen amerikanischen Staatsanleihen keinen großen Sinn mehr. Also Investoren werden sich neu positionieren. Das Gleiche gilt natürlich auch für Immobilien. Bei einem Zins von 0 sind sie viel eher bereit, eine Kapitalanlageimmobilie zu erwerben mit einem hohen Vervielfältiger, also einem ungünstigen Verhältnis von Miete zu Einkaufspreis. Das relativiert sich natürlich sehr stark, wenn sie jetzt wieder 4% für langweilige Investment-Grade-Anleihen bekommen. Von daher dieses Thema, es gibt wieder Alternativen. Das betrifft nicht nur die Entscheidung Aktien oder Anleihen, sondern auch Zinsersatzstrategien, irgendwelche Discount-Zertifikate, wo man sagt, ich versuche da noch ein positives Ergebnis zu erzielen. Das lohnt sich natürlich auch nicht mehr so stark, wenn der Zins entsprechend auch wieder höher ist. Von daher, diese Anpassungen, die sind, glaube ich, in der Gänze noch nicht erfolgt und das wird natürlich auch das Denken nach vorne hier entsprechend prägen. Deswegen Mitdenken gefragt, wo werden auch die Konsequenzen noch übersehen? Das eine habe ich eben schon mal eben ausgeführt. Ein wichtiger Punkt nochmal auch hier, lassen Sie sich nicht von der aktuellen Inflation ins Bockshorn jagen, weil die Inflationsrate, die wir heute betrachten, die wird wahrscheinlich ja nicht auf diesem Niveau bleiben. Wir sehen, die Inflation kommt zurück. Wir sehen natürlich auch, dass die am Kapitalmarkt gehandelten Inflationserwartungen, die in der Vergangenheit aber oft auch zu niedrig waren, das muss man auch sagen, dass die eher niedrig sind. Und wenn wir dann uns anschauen, dass die Produzentenpreise deutlich zurückkommen, teilweise mittlerweile sogar in der Jahresveränderung negativ werden, wir sehen, dass der deutsche Importpreisindex zurückkommt. Ich glaube, diese größte negative Inflationsüberraschung, die ist rum. Und die Kernfrage wird nun sein, wo wird die Inflation sich einpendeln? Und vor allem auch, werden wir saisonal immer mal wieder Ausreißer bekommen in Abhängigkeit dessen, was die Energiesituation und die Energieversorgungssicherheit in Europa auch angeht. Von daher glaube ich, wenn man nach vorne schaut, nehmen Sie nicht die 6, 7, 8% Inflation, die wir die letzten 12 Monate hatten. Nehmen Sie nicht die aktuellen Inflationserwartungen von vielleicht 2,5%, sondern wenn Sie vielleicht die aktuelle Inflation nehmen von, naja, 6% für Deutschland, die kommt eher ein bisschen zurück und Sie nehmen die Inflationserwartung, dann ist es, glaube ich, ganz vernünftig, mal so für eine Planung mal mit 3,5% Inflationserwartung nach vorne zu gehen, um sich da nicht zu einseitig zu positionieren. Und grundsätzlich gilt auch, mit Ihren Kapitalanlagen, seien es Aktien, seien es Immobilien, den Inflationsschutz bekommen Sie nie im Moment der negativen Inflationsüberraschung, sondern Inflationsschutz bekommen Sie immer langfristig im Zeitraum, ne? Denken Sie dran, letztes Jahr Aktien und Anleihen gemeinsam gefallen. Stichwort geldpolitische Wende. Wenn Sie aber die letzten 10 Jahre betrachten, dann wird Ihr Aktienportfolio sehr komfortabel die durchschnittliche Inflation geschlagen haben. Deswegen Inflationsschutz. Über inflationssensitive Vermögenswerte bekommen Sie nie zum Zeitpunkt der Inflationsüberraschung, sondern über den Zeitraum. Deswegen ist es ja auch so wichtig, bei dem Liquiditätsmanagement seine Hausaufgaben zu machen und dann auch zu trennen, Rücklage, Kapitalanlage, eben die Punkte, die wir eben bereits durchdekliniert haben. Wo wir aktuell natürlich noch Anpassungen sehen, das sind natürlich die illiquiden Vermögenswerte, weil bei den liquiden Vermögenswerten, wenn Sie Ihren MSCI World ETF nehmen oder Ihren DAX 40 ETF, dann haben Sie dort ein im gewissen Maße diversifiziertes Vehikel mit regelmäßiger Bewertung. Also Sie haben ja am Tag quasi hunderte Preisstellungen für Ihren DAX ETF von vielen Marktteilnehmern. Das heißt, das ist ein Preis, der ist auch tatsächlich real und technisch können Sie zu diesem Preis handeln. Im Extrem dagegen haben Sie vielleicht ein vermietetes Mehrfamilienhaus in Darmstadt, Nürnberg, Frankfurt, München. Das heißt, einen nicht diversifizierten Vermögenswert ohne regelmäßige Preisstellung. Und da muss man sich, glaube ich, auch klar machen, dass die Multiplikatoren aus der Nullzinsphase von teilweise 35, 40, also das 35- bis 40-fache der Jahresnetto-Kaltmiete, die können natürlich heute nicht mehr gelten. Und je nach Objekten, Zustand, Mikro-, Makrolage sehen wir, dass diese Zinswende mal sehr schnell 8 bis 10 Jahreserträge ausradiert hat über diese Anpassung der Multiplikatoren. Das heißt natürlich für Sie, wenn Sie Ihre persönliche Vermögensbilanz erstellen und überlegen, wie hoch soll meine Aktienquote sein, wie hoch meine Anleihenquote, welchen Anteil Edelmetalle und vieles weitere, dann müssen Sie sich jetzt überlegen, Moment mal kurz, mit welchem Multiplikator multipliziere ich denn eigentlich meine Jahresmieten? Und auch der Blick auf die üblichen Immobilienportale greift zu kurz, weil was wir an Transaktionen sehen und wenn wir mit Maklern sprechen, dann sehen wir typischerweise die Aussage, die Preise von den Plattformen, die kann man nehmen, 15% abziehen und dann beginnt die Verhandlungsbasis. Warum ist das so wichtig? Dass sie versuchen, einen realeren Preis zu bekommen als vielleicht den letzten Marktpreis von 2021. Wenn sie ihre Quoten berechnen, dann berechnen sie ihre Aktienquote immer, wie viel Euro habe ich in Aktien in Relation zu meinem gesamten Anlagevermögen? Wenn aber ihr gesamtes Anlagevermögen falsch ist, weil sie die Immobilien zu werthaltig einschätzen, dann ist natürlich auch ihre Aktienquote verzerrt. Ähnliches gilt für Private Equity. Da haben sie auch vierteljährlich, teilweise halbjährlich verzerrte Bewertungen. Wir sehen momentan Riesendifferenzen zwischen börsengelisteten Investment Trusts. Da ist, die sind hier unten. Und die Private Equity Fonds sind immer noch, ja, hier oben. Und diese Differenz, die passt natürlich nicht ganz. Das heißt, auch bei Private Equity und sonstigen Beteiligungen gilt es natürlich, hier entsprechend Anpassungen vorzunehmen. Weil wenn Sie beispielsweise wissen wollen, wie hoch der Anteil an Produktivkapital in Ihrem Vermögen ist, also Aktien und Private Equity zusammen, dann addieren Sie wieder die Euro-Werte in Relation zu Ihrer gesamten Vermögensbilanz. Aber wenn die Vermögensbilanz falsch ist und auch Ihre Werte, die Sie ansetzen, beispielsweise für Immobilien und Private Equity, dann kommen Sie natürlich zu schlechten Quoten. Und wenn Sie falsche Quoten haben, dann ist natürlich die Basis für Anlageentscheidungen nicht optimal und das ist natürlich durchaus sehr nachteilig. Was noch ein Punkt ist, der oft übersehen wird, aber das soll für Sie wirklich nur mal ein Denkanstoß sein. Aber da wir auch darüber reden, wer bezahlt in Deutschland die Energiewende, wer trägt im Endeffekt die Schuldenaufnahme aus der Corona-Phase und so weiter. Wir sehen natürlich auch die SPD, die sich versucht zu positionieren, Stichwort Vermögensteuer und ähnliches. Deswegen darf es nicht überraschen, dass Sie in vielen Fällen auch in der Vergangenheit Ansätze gesehen haben, bei denen es darum geht, dass die Seniorengeneration Vermögenswerte auf die Juniorengeneration überträgt. Gleichzeitig möchte die Seniorengeneration aber die Kontrolle behalten und auch Erträge sichern. Zum Beispiel, indem man Immobilien verschenkt mit Nießbrauch oder man verschenkt ein Wertpapierdepot, teilweise Familiengesellschaften in der Rechtsform von Personen- und Kapitalgesellschaften. Auch Versicherungslösungen wurden oft genutzt, Stichwort gesplittete Versicherungsnehmereigenschaft. Aber in vielen Fällen, und das ist das, wofür ich Sie sensibilisieren möchte, in vielen Fällen basieren diese Überlegungen daraus, ich schenke heute, damit die weiteren zukünftigen Preissteigerungen dieser Vermögenswerte, zum Beispiel bei Immobilien, bereits bei der Juniorengeneration entstehen und dementsprechend nicht mehr einer Erbschaft- und Schenkungssteuer unterliegen, weil es ist ja schon in der Juniorengeneration. Wenn wir nun aber sehen, dass die Marktpreise oder die Gutachterpreise nicht mehr dem vielleicht aktuellen Verkehrswert entsprechen, dass vielleicht energetische Maßnahmen durch politische Einflüsse notwendig sind, dann stellt sich die Frage, ob diese Annahmen überhaupt noch richtig sind. Und deswegen auch hier, wenn das für Sie ein relevantes Thema ist, aufgrund Ihrer Vermögensgröße und Familienkonstellation, kalkulieren Sie dies auch nochmal durch, ob da die alten Überlegungen noch gelten, weil viele Ansätze der Vermögensstrukturierung, die vor 10 Jahren super sinnvoll waren, auch mit dem Vermögenspreisinflation, die wir jetzt gesehen haben, die können nicht mehr ganz so passend sein, wenn wir jetzt natürlich mit höheren Volatilitäten bei den Vermögenspreisen rechnen müssen. Es geht ja ein bisschen zum Thema, ja, ich verschenke meine Immobilie gegen Nießbrauch, aber wer trägt eigentlich die notwendigen Investitionen für alles das, was wir unter dem Stichwort Klimajustierung vielleicht noch bekommen? Auf der anderen Seite sehr positiv gesehen, da es jetzt wieder Zinsen gibt, macht es ja vielleicht Sinn, Gelder auf Kinder zu übertragen. Die Kinder können zinsorientiert anlegen und haben damit den zinsorientierten Vermögenszuwachs bereits bei sich. Also von daher, Sie merken schon, dieses Thema Zinswende ist nicht nur so trivial wie, naja, es gibt jetzt mal wieder Festgeldkonditionen und irgendwelche Internet-Zinsmarktplätze, sondern das trifft wirklich die komplette Struktur von der Liquiditätsplanung über die Finanzplanung bis hin zur Vermögensstrukturbetrachtung und der vorweggenommenen Erbfolge. Hier nochmal klar auch das ausgeführt, was wir eben schon gesehen haben. Deswegen, es darf Sie, glaube ich, nicht überraschen, dass ich als Finanzplaner Werbung für das Thema Finanzplanung mache. Man muss es einfach mal durchsimulieren. Es gibt nie Gewissheit, aber so ein bisschen Denken in Bandbreiten und Szenarien ist da, glaube ich, ganz angebracht und wie gesagt, auf keinen Fall jetzt aufgrund der Presse und der Vermögensteuer und was man jetzt auch alles liest, jetzt irgendwie schnell zum Notar und Vermögen übertragen, da keine Schnellschüsse, sondern wirklich das mal komplett durchdenken und ich hoffe, da war jetzt auch der eine oder andere Ansatz für Sie dabei. Insgesamt, wir haben zu dem Thema Zinswende auch ein kleines E-Book geschrieben, ich glaube so 30 Seiten. Das würde ich dann im Nachgang der Frau Lindner noch zur Verfügung stellen. Den Link, da sind vielleicht noch ein paar Ansätze auch mit dabei. Und ansonsten, ich weiß, es war jetzt viel Inhalt. Ich habe auch durchaus mal schneller gesprochen, aber es ging ja auch heute darum, Sie für verschiedene Themen zu sensibilisieren und nicht gleich zu jeder Fragestellung auch eine Lösung zu bieten, weil da ist natürlich auch mehr zeitlicher Input auf Ihrer Seite nötig.
Herr Christoph, ganz, ganz herzlichen Dank für diesen tollen Impuls. Wie du schon sagtest, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, jetzt zu agieren. Herzlichen Dank für deine Zeit. Und ja, wir freuen uns auf jeden Fall, Sie nächsten Montag hier bei Börse at Home begrüßen zu dürfen. Wir nehmen gerade noch einen Themenwechsel vor und ja, freuen uns, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind. Christoph, herzlichen Dank.
Danke auch und allen noch einen schönen Tag.
Danke, ciao.